Ein herzliches Willkommen allen Zuschauern zu Hause, an den Bildschirmen, allen Freunden, allen Geschwistern. Auch heute wollen wir wieder gemeinsam durch das Wort Gottes hindurchgehen. Wir wollen schauen, was ist für diese Zeit wichtig? Was möchte Gott uns sagen? Was ist wichtig zu wissen? Und bevor wir aber mit der Predigt beginnen, würde ich gerne Gott noch dazu einladen durch ein Gebet. Ja, himmlischer Vater, auch jetzt kommen wir zu dir mit dankbarem Herzen. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr. Es ist der beste Führer durch diese Zeit, in der wir leben. Es war schon immer zu allen Zeiten der beste Führer, aber jetzt erst recht. Jetzt, wo Menschen nach Hilfe suchen, wo Menschen verzweifelt sind, wo Menschen keinen Halt mehr haben und auf der Suche sind, Herr, so gibt es einen Anker, einen festen Anker, und das ist dein Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du jetzt mitten unter uns bist durch deinen Heiligen Geist, dass du uns dein Wort tief und fest in unsere Herzen hineinpflanzt. Und dafür wollen wir dir danken, im Namen Jesu. Amen. Ein tragischer Irrtum. Ja, das gibt es leider im Leben, dass Menschen sich irren, das kommt oft vor. Aber manchmal hat das tragische Folgen. Und worum geht es in der heutigen Predigt? Was ist das eigentliche Thema heute? Ein tragischer Irrtum. Wir werden im Lauf der Predigt darauf kommen. Und ich möchte mit einer Frage beginnen. Was tun so die meisten Menschen zu Beginn eines neuen Jahres? Genau, gute Vorsätze. Man nimmt sich Dinge vor, die man einfach umsetzen möchte im folgenden Jahr. Es gibt eine Liste, die Top 10 der guten Vorsätze in Deutschland. Ich habe da mal was rausgelassen aus 2018. 2018 gab es eine repräsentative Umfrage der Bürger in Deutschland, was die 10, also die Top 10 der guten Vorsätze in Deutschland sind. Und darunter war, ich habe ein paar rausgegriffen, auf Platz 1 mit Stress vermeiden oder abbauen. 59% der Deutschen fühlen sich zu sehr gestresst. Sie haben zu viel Stress und sie sehnen sich danach, dass dieser Stress abgebaut wird. Dass sie einfach weniger haben, dass sie, heute würde man sagen, gechillter durchs Leben kommen. Nicht so viel Hektik, nicht so viel drumherum. Auf Platz 2 mit 58% mehr Zeit für Familie und Freunde. Auch hier ist etwas Elementares zu erkennen. Wir lesen hier immer wieder nur so einen Satz, Stress vermeiden oder mehr Zeit für Familie und Freunde, aber es ist mehr als ein Satz. Da steckt eine Sehnsucht dahinter. Die Menschen wünschen sich mehr Zeit für Familie und Freunde. Und woraus resultiert das? Im Umkehrschluss, ganz klar, weil sie zu wenig Zeit für Familie und Freunde haben. Und das ist eine elementare Sache, die jetzt immer mehr erkannt wird von den Menschen, wie wichtig Familie und wie wichtig Freunde sind. Und deswegen wünschen sie sich, sie hätten mehr Zeit dafür. Auf Platz 3, auch interessant, mit 53%, mehr bewegen, Sport machen. Ja, wir leben in einer Zeit, wo uns viele Dinge so gefangen halten. Wir leben in einer Zeit, wo rasante Entwicklungen vonstatten gehen und nicht zuletzt auch die ganzen Fastfood-Geschichten, wo Menschen in eine Falle reingetrappt sind, wo sie heute merken, ich brauche wohl mehr Bewegung, mehr Sport, denn die Art und Weise, wie ich mich ernähre, ist vielleicht nicht unbedingt die beste. Gefolgt von Platz 4 mit 48% mehr Zeit für sich selbst. Und dann gehen wir noch auf Platz 5 mit 47% gesünder ernähren. Auch hier haben die Menschen erkannt, wie wichtig das ist, um eine vollständige Gesundheit zu haben, wo Körper, Geist und Seele in einer Harmonie miteinander leben können. Die Frage, hast auch du vor, mehr Qualität in dein Leben hineinzubringen? Hast auch du vor, dein Leben zu verbessern, einfach aufzuwerten, dadurch, dass du dir Gedanken darüber machst, was könnte ich noch ändern, wo habe ich noch Baustellen, was hindert mich noch, was zieht mich runter und wie könnte ich das einfach ablegen, um anstatt runtergezogen erhoben zu werden, qualitativ in meinem Lebensstandard. Ja, mit Sicherheit haben wir alle unsere Vorstellungen. Mit Sicherheit haben wir alle diesen Wunsch, diesen Traum, dass es einfach besser wird in allen Dingen in unserem Leben. Jeder hat seine Baustellen, jeder hat seine persönlichen Baustellen, wo er sich wünscht, dass das endlich mal vorbei wäre. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, und wo ich mit Sicherheit weiß, das haben viele schon probiert, inklusive ich. Wir haben alle schon probiert, Dinge in unserem Leben zu verbessern. Die berühmten guten Vorsätze fürs neue Jahr. Wie viele, das wäre auch mal interessant gewesen in dieser Umfrage, zu wissen, wie viele Menschen haben es tatsächlich geschafft, dass sie am Ende des Jahres sagen konnten, ja, von meinen 3 guten Vorsätzen habe ich 2 definitiv 100% umgesetzt und bei dem einen noch nicht ganz. Ich glaube, da ist die Bilanz verheerend. Ich glaube, da ist die Bilanz eher so, dass man so gut wie gar nichts umgesetzt hat, weil der Mensch nachlässig wird, weil der Mensch träge ist, weil der Mensch aus eigener Kraft nur wenig erreichen kann. Warum versagen wir so oft dabei? Und dazu gibt es etwas sehr Interessantes, das finden wir in Lukas Kapitel 5. Lukas Kapitel 5, und dort spricht Jesus über etwas, wir wissen, Jesus hat ja sehr viele Gleichnisse verwendet, benutzt. Und hier spricht er über etwas, was wir vielleicht alle schon mal gehört haben. Aber wie ordnen wir das ein? Also was meint er? Manche Gleichnisse sind nicht sofort gleich aufs Erste zu erkennen, was er damit meint, welche Symbolkraft dahinter steckt, sondern man muss manchmal überlegen und weiß nicht immer genau, was ist damit jetzt wirklich unterm Strich gemeint, ja. Und hier sagt Jesus in Lukas 5, Vers 37 Folgendes. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Okay, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Um diese Redewendung ein bisschen zu verstehen, ist es auch wichtig, weil Jesus lebte ja eben damals und nicht heute. Er lebte vor 2000 Jahren und hat sich der Kultur, die damals bekannt war, hat er sich natürlich auch insofern angepasst, dass er die Gleichnisse darauf gemünzt hat, damit die Menschen auch dort in dem Moment auch verstehen, was er gemeint hat. Aber weil wir eben heute nichts mit Schläuchen zu tun haben, was meint jetzt Jesus hier mit irgendwelchen alten Schläuchen und neuen Wein? Ja, das können wir aber natürlich sehr leicht übertragen auf heute und wissen dann entsprechend auch, was Jesus damals sagen wollte. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Es war damals üblich, dass man unter anderem auch Schläuche als Gefäße für Wein benutzt hat. Und diese Schläuche bestanden im Regelfall aus Ziegenhaut, von einer Ziege. Und was passiert mit solchen organischen Dingen? Ja, die dehnen sich natürlich und die bewegen sich. Ja, wenn man Wein reinfüllt, dehnen sie sich. Wenn je weniger Wein drin ist, je mehr eben wieder rauskommt, desto mehr gehen sie wieder zusammen. Und sie sind ständig in Bewegung. Und irgendwann mal mit der Zeit, mit den Jahren, werden sie spröde, rissig, porös. Und jetzt sagt Jesus, niemand füllt neuen Wein, also frischen Wein, in alte Schläuche. So interessant, was meint Jesus damit? Weil ja sonst die Schläuche zerreißen. Wenn die jetzt alt sind und porös, du nimmst einen frischen, guten Wein, den du gerade gekeltert hast, den richtig köstlichen Traubensaft und schüttest den da rein und der Schlauch dehnt sich und auf einmal, wenn der schon 3, 4, 5 Jahre alt ist, ganz rissig, zack und kaputt. Der ganze Wein ist futsch. Dazu müssen wir etwas verstehen. Die Bibel hat auch sehr viele Symboliken. Wofür steht eigentlich Wein in der Bibel? Wein ist die Leere. Es gibt den Wein Babylons, der die ganzen Völker trunken gemacht hat. Das ist die falsche Leere. Das ist auch der Grund, warum Gott sein Volk aus Babylon herausruft, damit sie dieser falschen Leere nicht nachlaufen und schlussendlich in ihr eigenes Verderben laufen. Und es gibt den guten Wein, den Traubensaft, den unvergorenen Wein, die reine köstliche Lehre, die das Evangelium ist, die von Gott selbst kommt. Was sind aber die Schläuche symbolisch? Und da wollen wir mal ganz kurz Ellen White etwas dazu sagen lassen. Und zwar schreibt sie in dem Buch Sieg der Liebe, Seite 259 Folgendes. Auch konnten die Grundsätze, die Christus lehrte, nicht mit dem Formalismus der Pharisäer in Einklang gebracht werden. Ganz wichtig hier, Der Formalismus der Pharisäer. Merken. Er veranschaulichte diese Tatsache mit den Worten, niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche. Der neue Wein würde die alten Weinschläuche platzen lassen, der Wein würde verschüttet und die Schläuche wären verdorben. Die Lederschläuche, die man zur Aufbewahrung von neuem Wein verwendete, wurden nach einer gewissen Zeit trocken und brüchig und damit nicht mehr für diesen Zweck verwendbar. Mit diesem alltäglichen Beispiel beschrieb Jesus den Zustand der jüdischen Führer. Priester, Schriftgelehrte und politische Führer waren in ihren Zeremonien festgefahren. Ihre Herzen waren spröde geworden, wie ausgedörrte Weinschläuche, mit denen Jesus sie verglich. Solange sie mit einer gesetzlichen Religion zufrieden waren, konnten sie unmöglich Hüter der lebendigen, himmlischen Wahrheit werden. Sie hielten ihre eigene Gerechtigkeit für völlig ausreichend und wollten ihrer Religion nichts Neues hinzufügen. Okay. Also, was meint Jesus hier konkret? Hochinteressant und einfach. Der neue Wein, zwar die Lehre, die Jesus gebracht hat. Warum wird es neuer Wein genannt? Warum wird es neue Lehre? War es tatsächlich eine neue Lehre, die Jesus gebracht hat? Nein, es war die Lehre des Alten Testaments, die er bestätigt hat. Ja, es war nichts Neues da. Das Problem war, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die damaligen religiösen Führer bereits so weit weggerutscht waren von der biblischen Lehre und schon so viele Menschengebote hatten. Diese Menschengebote hatte ja Jesus ständig angekreidet. Er hat die Pharisäer ständig an Pranger gestellt und hat ihnen gesagt, Leute, ihr habt nichts anderes als eure eigenen Menschengebote und die stellt ihr in Massen. Die hatten hunderte von Menschen, wenn ich mich nicht irre, 613 Stück Menschengebote, die sie über die Gebote Gottes gestellt hatten. Über die reine Lehre, über den reinen köstlichen Wein haben sie sie gestellt und somit, und das ging über Jahrhunderte, denn der letzte Prophet war Malachi. Und Malachi lebte 400 Jahre vor Christus, circa 400 Jahre vor Christus. Das heißt, sie hatten über 400 Jahre lang keinen Diener Gottes mehr, keinen Propheten in diesem klassischen Sinne, wie wir die kanonischen Propheten kennen, die das Volk führten. Und so rutschte das Volk immer mehr und immer mehr ab in die Hände der Pharisäer. Und die Pharisäer, von denen sagt die Bibel, sie waren geldgierig, sie waren Heuchler, sie waren eigentlich in dem Sinne religiöse Führer, wie es die Bibel als einen geistlichen Führer ansehen würde, das waren sie nicht. Definitiv nicht. Deswegen hat sie Jesus auch immer wieder zur Rechenschaft gezogen und sie gefragt, was tut ihr da eigentlich? Und jetzt sehen wir, stehen wir in einer Situation, wo also Jesus mit einer Lehre kommt und muss diese Lehre quasi unter das Volk bringen, aber er sagt, wenn ich diese Lehre in alte Schläuche fülle, in die Schläuche des Formalismus, in die Schläuche der eingefahrenen religiösen Rituale und Traditionen, die die Pharisäer haben, dann werden diese Schläuche reißen. Das bringt nichts. Der neue Wein, die neue Lehre geht verloren. Es bringt nichts, wenn wir sie in alte Schläuche, wir müssen neue Schläuche füllen. Was heißt das konkret? Und jetzt wird es langsam lebendig für uns. Liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Zuschauer, es ist wichtig, dass wir bereit sind, unsere Religion auf den Prüfstand zu stellen. Was in meinem Leben glaube ich, was praktiziere ich, was tue ich noch, wo vielleicht mit der Bibel, mit dem Wort Gottes nicht nur nicht übereinstimmt, sondern überhaupt nichts gemein hat. Vielleicht eine reine Tradition ist. Riten, Kulte, Mythen, was auch immer ich in meinem Leben praktiziere. Wo gibt es Baustellen, wo ich merke, ich weiche total ab von dem Wort Gottes? Und nicht nur, dass ich abweiche, sondern das Problem, das sich daraus ergibt, ist, wenn es dann dem Wort Gottes auch noch widerspricht, dann haben wir einen Konflikt. Und die Lehre, also das, was Gott uns sagt durch sein Wort, der reine Wein, der gute, köstliche Traubensaft, mit dem kann mich Gott nicht füllen, weil es würde nichts bringen. Der Schlauch platzt und alles geht verloren. Weil viel zu vieles in meinem Leben drin ist, das einfach nicht in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist. Was ist jetzt wichtig an dieser Stelle? Wir müssen unsere Religion auf den Prüfstand stellen und uns komplett lehren von all dem, was wir meinen, es ist richtig, indem wir es prüfen mit dem Wort Gottes. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir die Wahrheit, die biblische Wahrheit, ungefiltert in uns aufnehmen. Wenn wir uns entleert haben von den ganzen Dingen, die uns vielleicht festgehalten haben über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Was ist heute passiert im breiten Christentum? Und auf diesen Punkt möchte ich etwas näher eingehen. Viele Christen, vielleicht hast du es auch schon gehört, dass viele Christen sagen, wir leben heute unter der Gnade. Frage, ist das falsch oder ist das richtig? Ja, natürlich ist das richtig. Wir leben unter der Gnade, denn durch die Gnade Gottes sind wir gerettet. Aus Gnade durch den Glauben, sagt Paulus. Wir leben durch die Gnade Gottes. Wir leben in der Gnade. Aber was bedeutet es, in der Gnade zu leben? Und das ist der fatale Fehler, das ist der tragische Irrtum, der sich eingeschlichen hat in die breite Christenheit. Viele Christen sagen heute, wir leben unter der Gnade, nicht mehr unter dem Gesetz. Das heißt, sie stellen diese beiden Dinge, Gnade und Gesetz, als Kontrahenten gegenüber und die Gnade, die tritt das Gesetz tot und schmeißt es weg. Ist das so? Ist das eine biblische Lehre? Wollen wir dem Ganzen doch mal heute ein bisschen auf den Grund gehen. Was ist der Zweck, der Sinn eines Gesetzes? Wir gehen jetzt mal weg vom biblischen Gesetz, von den Geboten. Wir gehen jetzt einfach mal zu unseren staatlichen Gesetzen. Was ist der Zweck, der Sinn eines Gesetzes? Im Grunde genommen ja ganz einfach. Damit in einem Staat Ordnung und Stabilität herrscht, nicht wahr? Ohne Gesetze wäre genau das Gegenteil der Fall. Chaos, Anarchie. Aber das will ja keiner. Oder möchtest du in so einem Staat leben, wo also jeder die Narrenfreiheit hätte zu tun mit dir, was er will? Nein, das möchte keiner. Das heißt, wir wollen Sicherheit. Also ein Gesetz sorgt dafür, dass in einem Staat Stabilität ist, Ordnung, Sicherheit in dem System. Gut, die nächste Frage. Was passiert bei Übertretung des Gesetzes? Ja, richtig, es folgt die Strafe. Denn das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen. Wer stiehlt, der muss vor Gericht, der muss sich dafür verantworten. Du darfst auch nicht umbringen, du darfst dies, du darfst jenes. Es gibt verschiedene Dinge, wo du da entsprechend dafür sanktioniert wirst. Ja. Auch darfst du im Verkehr nicht einfach über Rot fahren. Ach, warum soll ich denn jetzt noch warten? Keine Lust, ich habe es eilig, ich fahre jetzt über Rot. Nein, darfst du nicht. Wenn du das tust, wirst du dafür die Folgen tragen müssen. Das heißt, Übertretung des Gesetzes hat zur Folge, dass wir dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass wir dafür bestraft werden. Ist das gut oder schlecht? Ja, selbstverständlich ist das gut. Denn sonst könnte ja jeder die Gesetze übertreten, wie er will. Keiner hat mehr irgendeine Verantwortung, keiner beugt sich irgendeiner Ordnung, irgendeinem System mehr, sondern macht jeder einfach, was er will. Chaos, Anarchie pur. Und dann ist dein Leben auch gefährdet. Und zwar massiv gefährdet, wenn es keine Strafe für Übertretung des Gesetzes gäbe. Jetzt gehen wir mal zum Punkt 3. Wenn das Gesetz dich verurteilt hat, nehmen wir mal an, es passiert Folgendes. Du bist Taxifahrer und fährst durch die Stadt. Geschlossene Ortschaft, wir wissen es alle, die den Führerschein haben, die sich ein bisschen mit Autos auskennen, mit Verkehr, wir wissen alle, in einer geschlossenen Ortschaft gilt 50 erstmal, ohne weiteres. So, vom Tempolimit her. Du fährst jetzt und wirst geblitzt mit 130 in der Stadt. Als nächstes landest du vor Gericht. Der Richter sagt dir, tut mir leid, das geht gar nicht so. Sie haben damit Leben gefährdet. Sie hätten sonst was anstellen, was hätte alles passieren können. Ist ein absolutes No-Go, geht nicht. Und dafür müssen Sie die Folgen tragen. 2 Jahre Führerschein weg, 3.000 Euro Strafe, das ist die Konsequenz. Jetzt sagst du zum Richter, Herr Richter, es tut mir leid. Es tut mir leid, Ich habe es mega eilig gehabt. Ich weiß, es war falsch. Ich hätte es nicht tun dürfen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Es tut mir leid. Das ist nicht meine Art, mein Stil. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich bitte um Gnade. Ich bitte um Gnade, denn davon hängt mein Job ab. Wenn ich meinen Job verliere, verliere ich mein Haus. Ich verliere, viele Dinge hängen da dran. Und ich bitte sie um Gnade. Wir wissen, dass es einem Richter zusteht, zu begnadigen oder auch nicht. Jetzt stell dir vor, der Richter begnadigt dich. Okay? Also das Gesetz hat dich zum Tod, nicht zum Tod, das Gesetz hat dich verurteilt, also du musst eine Strafe dafür bezahlen, du wirst eine Konsequenz davon tragen müssen. Aber der Richter sagt, okay, ich begnadige sie. Aufgrund deiner Argumente, aufgrund deiner Bitte. Ist das legitim oder nicht? Ja, warum nicht? Wenn du dem Richter glaubhaft versicherst, dass es wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, warum du das gemacht hast, es tut dir so leid, du hast das noch nie gemacht, du weißt nicht, was dich geritten hat, du kannst es dir nicht erklären, wenn du ihm glaubhaft versicherst, dass das nicht dein Ding ist, so zu handeln und es dir wirklich aufrichtig leid tut, dann steht es in seinem Ermessen, ob er dich begnadigt oder nicht. Okay, nehmen wir an, er begnadigt dich. Das heißt, das Gesetz verurteilt dich, der Richter begnadigt dich. Jetzt haben wir hier zwei Kontroversen gegenüberstehen. Gesetz, das mich verurteilt, der Richter, der mich begnadigt. Gut. Was zählt jetzt mehr? Was ist höher? Ganz klar, der Richter, der mich begnadigt hat, weil er hat das letzte Wort gesprochen. Gut, ist völlig legitim, alles okay. Und jetzt bitte ich dich, dir folgende Situation vorzustellen. Du gehst jetzt raus aus dem Gerichtssaal, setzt dich in dein Auto und vor lauter Freude fährst du gleich mal mit 150 durch die Stadt. Ja, ich habe meinen Führerschein wieder, alles gut. Und zack, wirst du wieder geblitzt. Eine Woche später sitzt du wieder bei dem gleichen Richter. Meine Frage. Glaubst du, der Richter würde, wenn du jetzt sagst, Herr Richter, ich bitte Sie um Vergebung, es tut mir leid, sowas mache ich ja eigentlich nicht und ach, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Glaubst du, der Richter würde dich jetzt wieder begnadigen? Ja, selbstverständlich würde er das nicht tun. Sonst wäre er kein gescheiter Richter. Was wäre das für ein Richter, wenn er ständig auf irgendwelche Leute reinfällt? Weil dann könntest du es ein drittes Mal auch tun, ein viertes Mal auch. Ach, und der hat es schon zum dritten Mal und zum vierten Mal gemacht. Oh, dann kann ich es ein fünftes Mal auch machen, wenn der mich immer wieder begnadigt. Ja. Liebe Freunde, an dieser Stelle kommt etwas ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen. Wir müssen es verstehen, um das Element, worüber die Bibel spricht, zwischen Gesetz und Gnade zusammenzubringen und die beiden nicht als Kontrahenten zu sehen, wo die Gnade das Gesetz zertreten und weggeschmissen hat. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht die biblische reine Lehre. Das ist eine Irrlehre im Christentum, die sich breit gemacht hat über Jahrhunderte hinweg. Eine offene Frage. Viele Christen sagen, wir leben unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr. Um auf das Beispiel zurückzukommen mit dem schnellen Autofahrer und dem Richter. Aufgrund von was wurde der Autofahrer begnadigt? Aufgrund von was? Nun ja, weil er das Gesetz übertreten hat. Das Gesetz fordert eine Strafe, der Richter aber hört sich seine Argumente an und wenn er sieht, er ist aufrichtig, ehrlich, dann steht ihm zu, ihn zu begnadigen. Das war, warum er begnadigt wurde. Er wurde begnadigt, weil er das Gesetz übertreten hat. Meine Frage, wenn viele Christen, wie sie es heute sagen, sagen, es gibt kein Gesetz mehr, wozu brauchst du dann noch Gnade? Wenn es kein Gesetz mehr gibt, es gibt kein Gesetz mehr, die Gebote, alles gilt nicht mehr. Wenn es das nicht mehr gibt, ja wozu lebst du dann unter der Gnade? Du brauchst ja keine Gnade mehr, weil du ja kein Gesetz mehr übertreten kannst. Nicht? Ist das nicht logisch? Ja, selbstverständlich ist das logisch. Und hier an diesem Punkt ist der große Denkfehler drin. bei vielen Christen. Sie sind der Meinung, sie leben unter der Gnade und kein Gesetz mehr existiert, aber ich brauche keine Gnade, wenn es kein Gesetz mehr gibt. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz schauen, was Titus dazu sagt, zu dem Thema Gnade und Gesetz. Das ist hochinteressant und das überlesen viele. Und da möchte ich wirklich nochmal ganz, ganz bewusst darauf eingehen. Titus sagt in Kapitel 2, Vers 11. Das ist hochinteressant. Da sagt Titus Folgendes. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Das ist erstmal Vers 11. Ganz interessant, dass viele hier einen Cut machen und sagen, ach super, klasse. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, es stimmt. Es steht auch hier geschrieben. Die Gnade Gottes ist heilbringend für alle Menschen. Also sie ist gekommen und steht uns allen zur Verfügung, ohne Ausnahme. Ihr Lieben, wir müssen weiterlesen. Sonst begehen wir einen fatalen Fehler. Wenn wir weiterlesen, kommen wir an einen Punkt, direkt Vers 12, weiter. Da steht nämlich Folgendes. Sie, also die Gnade Gottes, die erschienen ist, ja, nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also was tut die Gnade Gottes? Sie führt uns zurück in die Arme Gottes, damit wir wie leben? Damit wir die Gottlosigkeit ablegen und die weltlichen Begierden komplett alles ablegen und jetzt gottesfürchtig mit Gott leben. Weiter sagt die Bibel hier, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Und jetzt kommt's, Vers 14. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Wow. Also Moment. Hier sagt Paulus, die Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen, damit sie etwas in uns bewirkt. Sie bewirkt, dass wir diesem Leben in der Welt, dem gottlosen, zuchtlosen Leben, also so wie die Welt, also dieses Niedrige, ja, wie die Welt lebt, weit entfernt von Gott, dass wir dem Ganzen absagen und dass wir jetzt wieder hingeführt werden zu Gott und so leben, wie es Gott gefällt, und zwar, damit uns auch Jesus von aller Gesetzlosigkeit frei macht. Damit wir nicht mehr gesetzlos leben. Das ist interessant. Also wohin führt die Gnade? Sie führt wieder zurück zum Gesetz. Parallele. Wir haben gerade das Beispiel gehabt, das ganz aktuelle Beispiel mit dem Richter und mit dem schnellen Autofahrer. Wohin führt denn echte Gnade zurück? Wohin führt es den Autofahrer zurück? Ja, natürlich zum Gesetz, damit er wieder so fährt, wie es sich gebührt, so wie es das Gesetz sagt. Eben 50 in der Stadt und nicht 150. Dazu führt Gnade. Wenn ich das Gesetz übertreten habe und Gnade in meinem Leben erfahren habe, dann wird diese Gnade, ich wurde nicht verurteilt, ich wurde nicht bestraft durch das Gesetz, sondern begnadigt. Wohin führt dann diese Gnade in meinem Leben? Wozu führt das? Dass ich mit Freuden mich wieder integriere in dieses Gesetz und es von Herzen dankbar annehme. Denn es hätte auch anders laufen können. Es hätte auch sein können, ich werde massiv dafür bestraft, für die Übertretung. Also, echte Gnade führt dazu, dass ich dankbar zurückkehre in diesen Rahmen, der mir gegeben ist. Und nicht, so wie es heute gerne verstanden wird, Gnade, echte Gnade, führt dahin, dass die Menschen leben, wie sie wollen. Gesetzlos vor Gott. Sie tun, was sie wollen. Sie leben zuchtlos in dieser Welt. Sie nehmen alles mit, was ihnen die Welt bietet und stellen sich nie die Frage, ist das eigentlich der Wille Gottes? Lebe ich eigentlich nach dem Maßstab, nach dem, was Gott mir gesagt hat, wie ich leben soll? Und diese Frage muss ich mir stellen. Jetzt schlagen wir die Brücke. Wenn wir der Meinung sind, wir leben in der Gnade Gottes, was ja auch faktisch stimmt, wir leben durch die Gnade Gottes, aber die Frage ist, leben wir wirklich alle in der Gnade? Wann bin ich in der Gnade? Ich bin dann in der Gnade, wenn ich erkannt habe, dass die Gnade, die ich empfangen habe, weil ich das Gesetz übertreten habe, dass diese wahnsinnsgroße Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sprich, ich bin vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich werde nicht verurteilt. Der Sünde Sold ist der Tod, sagt die Bibel. Aber ich werde nicht verurteilt zum Tod, denn Jesus hat das, was ich verdient hätte, am Kreuz für mich entgegengenommen, den Tod, den Kreuzestod. Und dadurch darf ich leben, wenn ich jetzt an ihn glaube und jetzt in der Gnade lebe, und zwar so lebe, wie er gelebt hat. Sagt uns Paulus nicht Johannes sagt es im ersten Johannesbrief, wer ihn kennt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Also die Aufforderung ist klar, wir sollen so leben, wie Jesus gelebt hat. Und wie hat Jesus gelebt? War Jesus ein gesetzloser Tyrann, der durch die Welt gerannt ist und gemacht hat, was er wollte, wie er wollte, was ihm gepasst hat, nur nach sich geschaut hat? Nein, Jesus hat vollkommen nach dem Willen des Vaters gelebt und er hat vollkommen im Gesetz gelebt. Wir kämpfen, um zurückzukommen auf den Anfang, die guten Vorsätze. Wir kämpfen und wir stellen irgendwie fest, wir schaffen es nicht. Egal, was ich in meinem Leben probiere, egal gegen welche Gewohnheiten, Sünden, gegen welche Dinge ich in meinem Leben kämpfe, die schlecht sind für mich, irgendwie kriege ich es nicht hin. Immer und immer und immer wieder versage ich. Warum? Ihr Lieben, das hat einen Grund. Kann es sein, dass wir keine echte, lebendige Beziehung zu Jesus haben? Kann es sein, dass wir tatsächlicherweise gar nicht in der Gnade leben, sondern wir meinen, in der Gnade zu leben, aber wir leben in der Welt? Wir sind nicht verbunden mit Gott. Und die Kraft, die wir brauchen, damit wir überwinden in unserem Leben, die muss von Gott kommen. Denn aus eigener Kraft, garantiere ich dir, wirst du es nicht schaffen. Aber die Kraft, die Gott dir zur Verfügung stellt, die reicht aus, um alles in deinem Leben zu überwinden. Alles, was dich stört, alles, womit du kämpfst, wenn Gott dir die Kraft gibt und du ihn darum bittest, wirst du es schaffen. Durch seine Gnade, durch seine Hilfe und durch seine Kraft. Das bedeutet es, in der Gnade Gottes zu leben. Ich gehe zurück von der Gesetzlosigkeit in die Arme Gottes und lebe wieder so, wie es Gott wohlgefällt. Und wir haben da als Beispiel die 10 Gebote. Sie sind alle vollumfänglich gültig. Und wenn du sagst, nö, ich brauche das 3. Gebot, gefällt mir nicht, das 4. gefällt mir erst recht nicht, mit dem 5. habe ich auch so ein bisschen Probleme. Ach, wir müssen das nicht so. Wir müssen es nicht so. Also wenn du als Sünder, die Gebote, ja, haben dich überführt. Die haben dich und mich als Sünder entlarvt. Du hast das Gebot X, Y und Z übertreten. Das bedeutet im Umkehrschluss, sagt die Bibel, der Sünde Sold ist der Tod. So, wenn ich jetzt entlarvt wurde vom Gesetz, als Übertreter des Gesetzes und zum Tode verurteilt bin und Jesus mir seine Hand der Gnade anbietet und sagt, du kannst leben, du musst nicht sterben. Wohin führt mich das wieder zurück? Wieder zurück zum Gesetz. Oder meinst du, Jesus sagt, hey, meine Gnade reicht für dich aus. Du kannst das Gebot, du kannst die Gesetze übertreten, wie du willst. Mit Füßen treten, du kannst mir ins Gesicht spucken, wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Meine Gnade reicht aus. Freunde, das ist ein tragischer Irrtum. Wenn die Gnade mich nicht zurückführt, habe ich verloren. Das Problem sind nicht unsere Gewohnheiten und Sünden, gegen die wir ankämpfen. Unser Problem ist, dass wir uns Gott nicht ganz übergeben und nicht in der Gnade leben. Das ist das Problem. Damit er diesen Kampf für uns kämpft. Der Kampf ist nicht euer, spricht der Herr in 2. Chronik 20, Vers 15. Der Kampf ist nicht euer, es ist mein Kampf. Ich kämpfe für euch. Aber er sagt, gebt euch mir ganz hin. Das ist die einzige Bedingung. Gib dich Gott ganz hin und du wirst sehen, was er in deinem Leben durch dich und mit dir tun kann und tun wird. Was passiert, wenn wir Gott kämpfen lassen? In Hesekiel 36 haben wir diese zwei ganz, ganz bekannten, berühmten Verse, Vers 26 und 27, wo Gott uns nochmal deutlich macht, worauf es wirklich ankommt. Wenn wir unser Leben lang schon gekämpft haben, gegen schlechte Gewohnheiten, gegen Sünde, gegen was auch immer, wenn wir alles versucht haben, um das zu überwinden und es nicht geschafft haben, und da kommt Jesus, da kommt Gott und sagt dir, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Hochinteressant. Bis jetzt haben wir es immer probiert. Aber hier sagt Gott, nein, ich will euch ein reines Herz, ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Und weiter, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass, und das ist jetzt interessant, was sagt Gott hier, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Oder sagt ihr Gott, ich bewirke alles in euch, damit ihr so leben könnt, wie ihr wollt. Nein, ich bewirke, das ist die Gnade Gottes, das ist die Veränderung, das ist das, was wir Bekehrung, das ist das, was wir Neugeburt nennen, wovon Jesus zu Nikodemus redet. Wenn Gott uns ein neues Herz gibt, wenn Gott all das bewirkt, dass wir nachher in seinen Satzungen, Geboten, Ordnungen, Rechtsbestimmungen wandeln. Und das bedeutet, dass Gott dieses Werk in uns vollbringen muss. Wir können uns nicht selber neu gebären. Von neuem geboren zu werden bedeutet, das ist ein Akt Gottes. Das tut Gott in dir. Echte Bekehrung, das ist ein Akt des Heiligen Geistes. Das tut der Heilige Geist in dir. Das können wir nicht. Aber dann passiert etwas mit unserem Leben. Dort, wo ich einmal war, als Gottloser, als vielleicht als Spötter, als Zuchtloser, als Weltliebender, als Sonstiges, was ich alles gelebt habe, von dort werde ich genommen und werde ins Reich der Gnade gebracht. Jetzt lebe ich in der Gnade. Ich lebe wieder mit Gott, ich lebe wieder im Gesetz und Gott gibt mir die Kraft, dieses Leben zu führen und ihm treu zu sein. Was für eine herrliche Gnade ist das. Der amerikanische Erweckungsprediger Moody, der von 1837 bis 1899 gelebt hat, erzählte mal Folgendes. Er sagte, eines Tages kam ein Freund zu mir. Ich hatte mich frisch bekehrt, so ist noch gar nicht so lange her. Und er kam zu mir und sagte, Moody, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Wir haben früher richtig schön zusammen, wir haben auch mal ganze Nächte durchgemacht, wir haben richtig einen gehoben und getrunken, wir haben schön Karten gespielt, aber wir haben das Leben genossen, das in vollen Zügen mit Frauen und mit all dem, was drum und dran ist und dazugehört, wir haben das richtig genossen und seit einiger Zeit machst du das überhaupt nicht mehr. Was ist denn los mit dir? Und außerdem sagt der Dwight Moody zu ihm, du, ich habe Jesus kennengelernt. Und sein Freund sagt, aber dann, wenn du Jesus kennengelernt hast und der dir das alles verbietet, dann will ich diesen Jesus nicht haben. Ich will den nicht. Dann, der interessiert mich überhaupt nicht. Weil mein Leben ist das, was ich schon seit Jahren tue. Daran habe ich Freude und Spaß. Und wenn Jesus mir diese Dinge verbietet, ja, dann will ich keinen Jesus haben. Dann antwortet Moody und sagt ihm, nein, Freund. Jesus verbietet dir gar nichts. Wenn ich wollte, sagt Moody, könnte ich jetzt mit dir mitkommen und wir gehen saufen und wir gehen rumhuren und machen all die Dinge, die wir früher gemacht haben, was uns Spaß und Freude gemacht hat im Leben. Alles kein Problem. Gott hält mich nicht auf. Ich kann tun, was ich will. Es ist meine persönliche Sache. Aber soll ich dir was sagen? Ich will das gar nicht mehr. Mich verlangt gar nicht danach. Seitdem ich Jesus kenne, begehrt es mich gar nicht mehr, diese Dinge zu tun. Nicht ein Funke ist dabei. Ich habe kein Verlangen mehr. Es ist tot, dieses Verlangen. Mein Verlangen ist danach, Jesus zu dienen und so zu leben, wie er gelebt hat. Das ist die neue Fülle in meinem Leben. Und mein Leben ist viel voller als je zuvor. Freunde, das ist die Essenz. Das passiert. Das passiert, wenn du in der Gnade lebst. Dann willst du das andere gar nicht mehr. Wenn du echte Gnade erfahren hast, wenn du echte Bekehrung, eine echte Neugeburt erfahren hast, brauchst du das andere gar nicht mehr. Und nicht andersrum, dass wir denken, oh, jetzt verbietet mir Gott alles. Nein. Jetzt lernst du das Leben und echte Freude und Frieden richtig kennen. Das, was du in deinem Leben vorher nie gekannt hast. Wir sehnen uns als Christen nach einer Erweckung. Wir wollen, dass es aufwärts geht. Wir wollen, dass wir Gott erleben. Wir wollen endlich aufstehen. Über Laodicea wird gesagt, es ist eine schlafende Gemeinde. Sie ist weder heiß, sie ist noch kalt, sie ist so lauwarm. Ach, heute hinken wir mal dort, dann mal dort. Die tanzt auf zwei Hochzeiten, die hinkt auf zwei Beinen, die macht, was sie will. Und wir sehen uns danach, aus diesem Zustand, aus diesem laodizianischen Zustand herauszukommen. Aber wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn uns die morgendliche Boulevardzeitung wichtiger ist als die Bibel? Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn uns der abendliche Fernsehfilm wichtiger ist als das Gebet? Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn wir es erlaubt haben, dem Zeitgeist erlaubt haben, den Heiligen Geist zu überrollen, der doch jetzt so wichtig ist? Es gibt kaum etwas Wichtigeres in diesen Zeiten, als um die Führung des Heiligen Geistes zu bitten, dass der Heilige Geist uns täglich aufs Neue erfüllt, gerade in diesen Zeiten. Wie soll das gehen? Wie können wir eine Erweckung erwarten? Wir müssen unseren Fokus ganz auf das tun. Fokussiere dich auf das, was Christus für dich tun will und nicht auf das, womit du schon seit Jahren kämpfst und selber nicht tun kannst. Nimm deinen Fokus weg und fokussiere dich ganz auf Jesus Christus. Fokussiere dich auf das, was er mit dir tun möchte und nicht auf das, was du aus eigener Kraft mit dir selber nicht tun kannst. Die Bibel drückt es sogar sehr radikal aus. Menschen, die in Sünde leben, bewusst in Sünde leben, denen das nichts ausmacht, von denen sagt die Bibel, dass sie tot sind. Das ist interessant. In Epheser finden wir, Epheser Kapitel 2, Epheser 2, Abvers 1, auch euch, die ihr tot wart, Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also hier macht die Bibel sehr deutlich, dass die in ihren Übertretungen und Sünden, denn Sünde ist per Definition nach der Schrift Übertretung des Gesetzes, und die in Sünde gelebt haben, die das Gesetz permanent übertreten, denen das gar nichts ausmacht, die nicht fragen nach dem Willen Gottes, die nach ihrem Willen fragen, denen ihr Ich das Wichtigste ist, die so leben, wie sie wollen, in Sünde leben, von denen sagt die Bibel, dass sie tot sind. Und hier spricht Paulus zu den Ephesern und sagt, früher wart ihr genauso, ihr habt in euren Sünden und Übertretungen gelebt, ihr wart tot, aber jetzt seid ihr lebendig durch Christus. Das heißt, in dem Moment, wo wir nach unseren eigenen Lüsten, Gelüsten, nach unserem Willen, nach der Welt leben, dass die Welt uns beherrscht, Weltlichkeit in uns dominant ist, dann sind wir geistlich tot. Es ist keine Gnade da. Gnade ist dort vorhanden, wo sie wirkt und verändert. Das ist die biblische Gnade. Das ist, was Paulus in Titus sagt. Sie führt uns heraus aus der Weltlichkeit, aus der Gesetzlosigkeit und führt uns wieder in ein Gott wohlgefälliges Leben. Das ist es, wohin Gnade führt. Genauso wie es, wenn es echte Gnade ist, wie es den schnellen Autofahrer wieder zurückführt in das Gesetz und er so fährt, wie es sich gehört. Das bewirkt Gnade. Wenn nicht, ist es keine Gnade. Ein zweites Mal wird der Richter dich nicht begnadigen. Was passiert, wenn du ein neues Leben bekommen hast? Wenn du neu geboren bist, wenn du jetzt in der Gnade lebst? Ich möchte mit einem sehr eindrucksvollen Beispiel, ein Ereignis, das sich zugetragen hat vor vielen Jahren, möchte ich diese Predigt abschließen. Es war, wenn ich mich nicht täusche, 1947 in dem Staat Paraná in Südamerika. Nicht Panama, hat nichts mit Panama zu tun, Paraná. Ein kleiner Staat, glaube ich, im Süden Brasiliens irgendwo. Und dort passierte Folgendes. Eine Mutter war schwanger mit Zwillingen und Während der Schwangerschaft stirbt ihr Mann. Als es dann soweit war, dass die Kinder geboren werden, die Zwillinge, und sie ist im Krankenhaus, es war eine sehr schwere Geburt, passiert zu allem Unglück, dass sie kurz nach der Geburt auch stirbt. Und so waren zwei Zwillinge da, zwei Zwillinge, die warteten nun auf Adoptiveltern. Das dortige Krankenhaus schaltete eine Anzeige in der Zeitung und schilderte kurz, was passiert war, und schrieb eben rein, wir suchen dringend Adoptiveltern für diese beiden Zwillinge. Ein Zwilling hieß Juan und der andere hieß Armando. Juan und Armando. Die lagen beide nebeneinander, schön dort, und warteten auf Eltern, die sie abholten. Eines Tages kommt eine Familie ins Krankenhaus. Sie schauen sich die beiden an und sie konnten nicht beide nehmen, das wäre zu viel gewesen. Sie sagen, wir nehmen ihn. Und sie nehmen den kleinen Juan mit und bringen ihn nach Hause in ihre Familie. Die Familie hieß mit Nachnamen Frias. So hieß der Junge jetzt Juan Frias. Der Junge wuchs auf. Das Problem war, die Familie hatte schon ein paar Kinder. Und als der Junge ungefähr 4, 5 Jahre alt war, kam es, dass der Vater arbeitslos wurde. Ja, und damals in den Jahren irgendwo in Brasilien, irgendwo halb im Dschungel in Südamerika, da gab es eben noch keine Versicherung, kein Arbeitslosengeld, kein dies, kein jenes, so wie wir es heute kennen. Also was passiert, wenn du keine Arbeit hast, hast du ein echtes Problem. Und der Vater verlor seine Arbeit und sie kamen nur schwer über die Runden. Und der Adoptivjunge, der Juan, bekam es richtig zu spüren, dass er der Schwanz ist, ganz hinten, in der Kette. Er gehört nicht richtig zur Familie. Er ist kein echtes, hundertprozentiges Familienglied. Er ist ja nur adoptiert. Und er bekam es zu spüren. Er wurde in allen Dingen benachteiligt. Und damit kämpfte er. Er hatte damit seine Kämpfe. Nicht lange danach bekam die Familie ein weiteres leibliches Kind. Und die Situation wurde nicht einfacher. Es war schwer. Es war in der Zeit generell schwer, ums Überleben zu kämpfen, dass man genug zu essen hat, ein warmes Bett, ein Dach über dem Kopf, dass alles passt. Es war immer ein Kampf in dieser Familie. Und so bekam es der kleine Juan immer noch mehr und noch mehr zu spüren, dass er sagte, er hatte das Gefühl, er war unerwünscht. Und so geschah es, dass er nachher mit 11 oder 12 Jahren aus der Schule hinweglief und wollte nichts mehr von der Schule wissen. Und war lange Zeit weg, einige Zeit war er weg und dann kam er wieder. Die Eltern konnten ihn wieder überreden, zur Schule zu gehen, aber es dauerte nicht mehr lange und er schloss sich irgendwelchen Cliquen an, um selbst zu überleben, sich selbst sein Leben zu gestalten, weil in der Familie war er nicht glücklich. Es dauerte nicht lange, bis er seinen ersten Einbruch, seinen ersten Diebstahl und solche Dinge machte. Der geriet auf richtig schiefe Bahnen und er tat immer mehr. Er kam mit Drogen, in so drogenähnlichen Substanzen, solche Geschichten kam er in Verbindung. Auf jeden Fall, als er 16 war, kam er ins Gefängnis. Parallel dazu sein Bruder, der kleine Armando. Kurz nachdem der Juan aus dem Krankenhaus geholt wurde von der Familie Frias, kam eine Familie, die sich den kleinen Armando anschaute und sie sagten, ja, wir möchten ihn sehr gerne mitnehmen. Sie nahmen ihn mit, den kleinen Armando, und die Familie hieß mit Nachnamen Escalante. So hieß der Junge Armando Escalante. Das war aber eine ganz andere Familie, nicht so wie die Familie Frias, sondern diese Familie war eine industrielle Familie, eine sehr reiche Familie. Also dem Vater der Familie gehörte ein Imperium. Zur damaligen Zeit. Und so wuchs der kleine Armando ganz anders auf als sein Zwillingsbruder Juan. Er wuchs in den besten Verhältnissen auf. Er hatte die besten Schulen, die beste Kleidung. Er hatte Essen und Trinken in Hülle und Fülle. Er hatte das größte Haus. Er hatte alles, alles. Es fehlte ihm materiell an gar nichts. Und so wachsen diese beiden Zwillinge auf. Der eine in dieser Familie, der eine in einer ganz anderen Familie. Und beide wissen nichts voneinander. Eines Tages, als Juan Frias aus dem Gefängnis entlassen wird, 3 Jahre war er im Gefängnis, Und er versuchte sein Leben wieder irgendwie in Ordnung zu bringen. Er suchte Arbeit, aber er fand keine. Er versuchte hier und dort etwas, aber es gelang ihm nicht. Und er kam wieder auf die schiefe Bahn. Er kam wieder zu diesen Leuten, mit denen er früher zusammen war, die Clique. Und dort ritt er sich immer weiter in dieser Spirale nach unten, immer weiter nach unten. Es hörte nicht mehr auf. Und irgendwann mal war er an einem Tiefpunkt angelangt. Er hatte nicht mal mehr ein Stück Brot zu essen. Er hatte nichts mehr. Und er wusste nicht mehr, was er machen sollte. Und in seiner Verzweiflung entschied er sich, zwei kleine Kinder aus einer reichen Familie zu entführen. Er entführte diese Kinder und forderte von der Familie für jedes Kind $20.000 Lösegeld. Die Familie schaltete die Polizei ein. Das Lösegeld wurde nicht bezahlt. Es dauerte nicht mehr lang. Juan war mit den zwei kleinen Kindern, die er entführt hatte, war er unterwegs auf der Flucht im Wald. Er hielt sich dort versteckt. Und was er fand im Wald an Nahrung, aß er mit den Kindern, aber das ging nicht lange gut. Es wurde immer weniger, die Kinder hatten immer mehr Hunger, er auch. Es ging nicht lange und nach 3 Wochen entschied er sich, nachdem er das Lösegeld noch nicht bekommen hatte, entschied er sich für eine schreckliche, grausame Tat. Er tötete die Kinder und rannte weg aus Verzweiflung. Selbstverständlich fand die Polizei ihn nach wenigen Tagen oder Wochen und so kam er direkt vor den Richter, es gab eine Verhandlung, er wurde zum Tode verurteilt und kam direkt in die Todeszelle. Zu dem Zeitpunkt befindet sich sein Zwillingsbruder Armando gerade beim Abendessen in einem mehrstöckigen Hochhaus. Das war das Firmengebäude, die Firmenzentrale seines Vaters. Und dort saßen sie alle ganz oben im Restaurant zu Abendessen, der Vater, der Armando, die Mutter und was weiß ich, was für Leute noch dort saßen. Und der Armando nimmt so die Tageszeitung Journal de Brasil, damals die große Zeitung, und schaut so, will so lesen und sieht auf dem Titelblatt, sieht er einen Artikel, Juan Frias zum Tode verurteilt, eine schreckliche Bestie hat dies und jenes getan, schon eins drin, und ein Riesenbild von ihm. Du kannst dir vorstellen, wie das Bild aussah. Das Bild sah natürlich aus, wie er auch aussieht. Es sind ja schließlich Zwillinge gewesen. Er nimmt die Zeitung und sagt, Vater, was ist das? Der Vater schaut so rein und sagt, ich habe keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Ich weiß es nicht, was das ist. Kein Plan. Armando gibt sich damit nicht zufrieden. Er beendet sofort das Abendessen, geht nach Hause, setzt sich hin und fängt an nachzudenken und sagt sich, da kann das nicht stimmen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Der Vater kommt später auch nach Hause. Armando geht zu ihm hin und sagt, Vater, ich will wissen, was hier los ist. Ich will wissen, was hier los ist. Du weißt es. Der Vater sagt, gut, Junge. Vor so und so vielen Jahren, du und dein Zwillingsbruder, ihr wart beide im Krankenhaus, eure Eltern sind ums Leben gekommen und ihr standet da zur Adoption. Das hier auf dem Bild ist dein Zwillingsbruder. Was er da gemacht hat, und das weiß ich nicht, aber ich weiß, du hast deinen Zwillingsbruder, der wurde von einer anderen Familie adoptiert. Und Armando schaut sich den Artikel genau an, liest, da steht ein bisschen was er alles gemacht hat. Sein Zwillingsbruder, warum er zum Tode verurteilt wurde, und liest sich das durch. Und er sagt, Vater, ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken, ich brauche Zeit. Und er fliegt auf eine kleine Insel, wo der Vater nochmal irgendwo ein Riesenanwesen hatte, dort ganz allein hin, ganz allein auf dem Anwesen und bleibt dort 2 Wochen, um nachzudenken. Nach dieser Zeit kommt Armando zurück nach Hause und sagt, Vater, ich möchte etwas tun. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Du bist ein einflussreicher, großer Geschäftsmann. Ich weiß, was du tun kannst. Und ich will dich bitten, dass du zum Richter gehst und dass du dem Richter sagst, dass ich den Juan besuchen möchte. Er wird in 2 Monaten wird er hingerichtet. Das sind noch 8 oder 9 Wochen. Ich möchte ihn so lange besuchen, jede Woche einmal, bis er hingerichtet wird. Der Vater sagt, das kann ich nicht tun. Doch, du kannst es. Und ich verlange das von dir. Der Vater geht, macht es, managt alles, deichselt alles, so wie es sich, wie es machen sollte. Und so fängt Armando an, seinen Bruder das erste Mal zu besuchen. Der Besuch wurde angekündigt. Im Gefängnis wurde seinem Bruder gesagt, du bekommst Besuch. Und sein Bruder sagte, von wem? Ich weiß es nicht, wurde ihm gesagt. Es ist ein reicher Mensch. Und sein Bruder sagte, nein, ein reicher Mensch, ich hasse die Reichen. Wegen denen bin ich heute da, wo ich bin, in diese Umstände gekommen. Alles nur wegen denen. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Die leben ganz oben in einer anderen Welt. Die wissen nicht, was es bedeutet zu leiden. Die haben keine Ahnung, was Leben heißt. Ich will nichts mit dem zu tun haben. Und so wurde seinem Bruder, dem Armando, gesagt, er will dich nicht empfangen. Armando bestand darauf und sagte, bitte, probiert es nochmal, bitte. Ich muss ihn besuchen, aber sagt ihm nicht, wer ich bin. Und so geschah es, dass sie noch einmal zu ihm hinging, zu seinem Bruder. Und diesmal überzeugten sie ihn, dass er wenigstens einmal kommen darf. Interessant ist, wie ging Armando da rein? Armando zog sich eine Perücke auf. Er klebte sich ein Bart an. Er hatte sich ganz, ganz anders gestylt, damit er ja nicht so aussieht wie sein Bruder. Und geht rein, setzt sich hin und fängt dann mit ihm am Tisch das erste Gespräch zu haben. Und er sagt, Juan, in der Zeitung steht nur, was du gemacht hast. Aber ich will mehr wissen. Ich will wissen, wie kam alles dazu? Was hast du für ein Leben geführt? Was ist passiert in deinem Leben? Und er fängt an, ihm zu erzählen. Und die Zeit reichte nicht aus. Er musste wieder gehen, der Armando. Er durfte nur eine Stunde da bleiben. Und er sagte, ich will nächste Woche wiederkommen. Ich will alles wissen, wie das alles passiert ist. Und er kommt nächste Woche wieder. Und sein Bruder erzählt ihm weiter, wie es alles in seinem Leben war. Und er kommt zur dritten Woche wieder, und zur vierten, zur fünften. In der letzten Woche, in der neunten Woche, das war der neunte Besuch, das war der letzte Tag, von da an hätte er nach 2 oder 3 Tagen hingerichtet werden sollen, kommt Armando in seine Zelle, setzt sich hin, alles wird zugemacht, alle Türen, und Armando sagt zu ihm, hör zu, Juan, schau her, ich bin dein Zwillingsbruder. Der nimmt alles runter und steht so vor ihm, wie er ist. Und Juan schaut ihn so an und sagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du bist ich, du siehst aus wie ich, das stimmt, was ist da los? Sagt er, hör zu, ich bin dein Zwillingsbruder. Und wir wurden beide bei der Adoption getrennt. Du bist in eine arme Familie gekommen und ich bin in eine reiche reingekommen. Und ich möchte dir jetzt etwas sagen, Bruder. Dein Leben, du kannst nichts dafür, dass du von der Familie adoptiert wurdest und ich kann auch nichts dafür, dass ich von dieser Familie adoptiert wurde. Wir sind beide getrennt worden. Wir haben zwei grundverschiedene Leben geführt. Zwei ganz konträre Leben. Aber ich hätte in deiner Situation sein können. Ich hätte der sein können, der jetzt zum Tode verurteilt wurde. Und du hättest der sein können, der lebt. Du kannst nichts dafür, dass du von dieser Familie ausgewählt wurdest, dass dir das Schicksal so übel mitgespielt hat. Du kannst nichts dafür. Und ich möchte dich um etwas bitten, sagt er. Ich habe jetzt viele Jahre ein schönes Leben hinter mir gehabt. Und ich möchte dieses Leben tauschen. Ich möchte, dass du auch ein schönes Leben hast. Und ich werde heute hier bleiben und du gehst raus. Sein Bruder sagt, aber Armando, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ich habe das getan, ich muss dafür bezahlen. Du hast doch nichts gemacht. Sagt er, nein, ich möchte es. Du hast es verdient, auch so zu leben, wie ich gelebt habe. Du hast es verdient, die schönen Seiten des Lebens kennenzulernen. Du hast es verdient, das, was ich gelebt habe, auch zu leben. Denn du kannst nichts dafür, dass du von dieser Familie adoptiert wurdest und ich kann nichts dafür, dass ich von der, und ich möchte dir ein Stück Leben zurückgeben. Ich bitte dich darum. Und sein Bruder Juan, ganz irritiert, ganz verwirrt, was soll ich nur tun? Am Schluss, nachdem Armando ihn so eindringlich darum bittet und sagt zu Juan, ich habe mich entschlossen, ich habe es fest beschlossen für mich, ich werde heute nicht rausgehen, ja. Du wirst gehen. In Tränen umarmen sich beide. Und dann sagt, nachdem Juan eingewilligt hatte, zu gehen, sagt ihm Armando noch Folgendes. Ich habe eine Bitte an dich, Juan. Du bist jetzt, ab diesem Augenblick, begnadigt. Wenn du rausgehst, dort und dort ist die Adresse, dort gehst du hin, du wirst dich meiner Familie vorstellen. Es ist ab heute deine Familie, sie wissen, dass du kommen wirst. Ich habe es meinem Vater gesagt. Und ich habe eine Bitte an dich. Ab heute bist du begnadigt. Ich bitte dich, lebe ein Leben in der Gnade. Lebe ein Leben mir würdig. Vertrete mich zu 100%. Lebe nicht, wie du früher gelebt hast. Lebe so, wie ich gelebt habe. Und denke daran, ein zweites Mal kann ich für dich nicht sterben. Es geht nur jetzt ein einziges Mal. So kommt Juan aus dem Gefängnis raus. Einige Tage später wird Armando Escalante, von dem man dachte, es ist Juan Frias, hingerichtet zum Tode. Tragischerweise lebte auch Juan nicht mehr lange. Er lebte noch, ich weiß nicht, ob es 10 oder 15 Jahre waren, und dann kam er auch durch einen Hubschrauberabsturz ums Leben. Aber in diesen 10, 15 Jahren, die er noch lebte, lebte er ein seinem Bruder vollwürdiges Leben. Er integrierte sich in die Familie. Aus einem Verbrecher, aus einem Kriminellen, aus einem Banditen und Räuber, der das sicherlich aus Verzweiflung getan hat, wurde ein edler Mensch, der mit alledem nichts mehr zu tun haben wollte. Er sehnte sich danach, ein Leben zu führen in Rechtschaffenheit, ein Leben in Frieden, ein Leben in Freude, einfach mal das Glück des Lebens zu erleben. Und er ersetzte seinen Bruder zu 100%, auch im Charakter. Liebe Zuschauer, liebe Freunde, liebe Geschwister, er ist am Kreuz ein für alle Mal, ein einziges Mal für dich und für mich gestorben. Ein zweites Mal wird er nicht sterben. Wir haben jetzt die Chance, ein Leben ihm würdig zu leben. In der Gnade. 100% in der Gnade. Gnade heißt nicht, Gott hat mich erlöst von meinen Sünden, er hat mir vergeben, ich kann leben, wie ich will, ich kann tun und lassen, was ich will. Er wird mir immer vergeben. Irgendwann mal, wenn der Autofahrer zum Richter zum fünften Mal kommt, vielleicht vergibt ihm der Richter auch ein zweites und ein drittes Mal, nachdem er das getan hat, weil er ein ganz besonders gnädiger Richter ist. Aber irgendwann mal wird der Richter sagen, ich werde mich nicht mehr spotten lassen von dir. Du hast so viele Chancen, du hast alle Chancen des Lebens gehabt. Nutze sie und lebe in der Gnade. Das ist der Ruf Gottes an dich und an mich heute. Es ist ein tragischer Irrtum zu glauben, in der Gnade zu leben bedeutet, ich kann leben, wie ich will. Nein, die Gnade führt uns genau dahin zurück, in die Arme Gottes wieder, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben leben, ihm würdig. Und wenn du echte Gnade erfahren hast, das heißt Bekehrung in deinem Leben, das heißt eine echte Neugeburt, wie es die Bibel beschreibt, dann wirst du auch in dieser Gnade leben und du wirst die Köstlichkeiten, dieses kostbare Leben in der Gnade in allen Zügen genießen, weil das bedeutet echte Freiheit, echtes Leben in Christus. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Und das ist mein Aufruf, das ist meine Ermutigung an uns alle, dass wir uns auf die Knie begeben, dass wir Gott bitten, Herr, hilf mir, zu verstehen, was es bedeutet, wahrhaftig in der Gnade zu leben und dann auch in der Gnade zu leben, bis du wiederkommst. Möge das unser Wunsch sein und möge Gott uns diesen Wunsch von Herzen erfüllen. Amen. Lasst uns zum Schluss noch gemeinsam beten. Ja, himmlischer Vater, was für ein Geschenk es ist, in der Gnade leben zu dürfen. Und wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns danach, ein Leben zu führen nach deinem Willen und Wohlgefallen. Ein dir wohlgefälliges Leben, so dass du Freude hast an uns, dass wir Freude haben an dir, dass wir eine echte, tiefe Beziehung zu dir aufbauen, dass wir durch den Glauben leben, dass wir dir vertrauen von ganzem Herzen, o Herr, dass wir dir einfach näher kommen. Und hilf, dass wir verstehen, was der Preis dafür ist. Näher zu dir bedeutet weiter weg von der Welt. Wir entfernen uns von der Welt und kommen näher zu dir. Es heißt nicht, dass wir uns abschotten in dieser Welt, denn du selbst, Jesus, sagtest, wir leben zwar in der Welt, aber sind nicht von der Welt. Und das ist der Unterschied. Wir wollen nicht weltlich sein. Wir wollen nicht die Dinge dieser Welt tun. Wir wollen nicht so leben, wie es dem Feind, dem Fürsten dieser Welt gefällt, sondern wir wollen so leben, wie es dir gefällt. Und wollen ein Licht in dieser Welt sein, damit viele Menschen in dieser Welt deine Gnade wahrhaftig kennenlernen. Und wenn ein Mensch erkannt hat, was er getan hat in seinem Leben und vom großen, einzigen wahren Richter begnadigt wurde, dann wird er erkennen, was es bedeutet, in der Gnade wahrhaftig zu leben. Wir freuen uns darauf und danken dir für alles, Herr, in deinem Namen. Amen.